Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Das Wort Heiliger Schrift für die Predigt heute ist die alttestamentliche Lesung für diesen Sonntag im Buch des Propheten Jeremia im 29. Kapitel. Dies sind die Worte des Briefes, den der Prophet Jeremia von Jerusalem sandte an den Rest der Ältesten, die weggeführt waren, an die Priester und Propheten und an das ganze Volk, das Nebukadnezar von Jerusalem nach Babel weggeführt hatte. So spricht der Herr Zebaoth, der Gott Israels, zu den Weggeführten, die ich von Jerusalem nach Babel habe wegführen lassen. Baut Häuser und wohnt darin, pflanzt Gärten und esst ihre Früchte. Nehmt euch Frauen und zeugt Söhne und Töchter. Nehmt für eure Söhne Frauen und gebt eure Töchter Männern, dass sie Söhne und Töchter gebären. Mehret euch dort, dass ihr nicht weniger werdet. Suchet der Stadt Bestes, dahin ich euch habe wegführen lassen, und betet für sie zum Herrn. Denn wenn's ihr wohl geht, so geht's auch euch wohl. Denn so spricht der Herr, wenn für Babel 70 Jahre voll sind, so will ich euch heimsuchen und will mein gnädiges Wort an euch erfüllen, dass ich euch wieder an diesen Ort bringe. Denn ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe, spricht der Herr, Gedanken des Friedens und nicht des Leides, dass ich euch gebe das Ende, des ihr wartet. Und ihr werdet mich anrufen und hingehen und mich bitten, und ich will euch erhören. Ihr werdet mich suchen und finden, denn wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, so will ich mich von euch finden lassen, spricht der Herr, und will eure Gefangenschaft wenden und euch sammeln aus allen Völkern und von allen Orten, wohin ich euch verstoßen habe, spricht der Herr, und will euch wieder an diesen Ort bringen, von wo ich euch habe wegführen lassen. Der Herr segne an uns sein Wort. Amen. Liebe Gemeinde, in meiner Zeit in Berlin hat der Seniorenkreis relativ zu Beginn meiner Zeit als Pfarrer mal zusammengelegt und dann kriegte ich, damals waren das noch VHS-Videos, einen ganzen Schwung von Videos für den Gebrauch in der Kinder- und Jugendarbeit oder sonst wo mit biblischen Filmen. Und zu meiner großen Freude und Verwunderung habe ich festgestellt, die hatten wie alle Filme Empfehlungen, was die Altersfreigabe angeht. Jeremia war frei ab 18. Und das ist schon was. Das war in den 90er Jahren schon was des letzten Jahrhunderts und es passt. Jeremia erlebt Israel, erlebt sein Volk, erlebt das Gottesvolk in einer Phase völliger Auflösung. Die Babylonier sind einmarschiert und haben die Elite der Israeliten verschleppt, weggeführt ins Exil in Babylonien. Den König haben sie abgesetzt in Jerusalem und haben nach ihrer Vorstellung einen Schachenkönig da auf dem Thron installiert. Völlig machtlos, ganz und gar abhängig von den Babyloniern. Mit dem schönen, frommen, fromm klingenden Namen Zedekia ausgestattet. Das hat eigentlich was mit Gerechtigkeit zu tun. Aber die Babylonier haben ihn umbenannt bei seiner Intronisierung. Und das ist ein Akt tiefer Demütigung. Das sollte ganz klar machen, wer hier bestimmt, was Gerechtigkeit ist. Wer zuständig ist für alles. Wem dieser König tributpflichtig sei, machtlos durch und durch, aber außerdem auch noch politisch unzuverlässig. Der träumt vom Aufstand, nachdem er ein paar Jahre keine babylonischen Finanzbeamten mehr gesehen hatte. Dem stieg das zu Kopf, dass er da im Palast wohnte, in Jerusalem, was in Jerusalem als Palast galt. Und die Großmacht hat also die Vorherrschaft übernommen und so eine Art Morgentauplan umgesetzt. Israel als schwach besiedeltes, landwirtschaftlich genutztes Gebiet. Alles, was dem Handwerk und dem Fortschritt und auch der militärischen Rüstung hätte dienen können, alle Handwerker, die Waffen hätten machen können oder anderes wichtiges Gerät, haben sie vorsichtshalber ins Exil verbracht. Und zusätzlich zu allem Leid des Krieges und der Vertreibung, zu aller politischen und gesellschaftlichen Demütigung, zusätzlich zum Heimweh, kommt nun noch als Problem für Israel speziell dazu, das Land Israel ist für das Volk heilig, weil es eben nach ihrer Vorstellung, nach ihrem Glauben, nach dem, was im Alten Testament offenbart ist, nach dem, was Gott ihnen zugesagt hat, weil es Gottes Gabe ist. Anteil für die Israeliten am göttlichen Erbe. Und das heißt, wenn die ins Exil müssen, dann geht ihnen nicht nur irdische Heimat verloren. Dann sind nicht nur die Äcker weg, die sie vorher bebaut haben und nicht mehr erreichbar. Dann fehlen ihnen nicht nur in der Erinnerung schöne geistliche Feste und Gottesdienste, sondern es geht mehr verloren. Das Volk erlebt sich, erlebt seine Lage als äußerste Verlassenheit von Gott. In Deutschland gab es ja auch Vertreibungserfahrungen nach dem Krieg. Den Lutheranern, den Bekenntnislutheranern, die heute sozusagen die Vorfahren unserer Kirche sind, denen ging auch Wesentliches verloren. Aber es ist ein Unterschied, ob die Hochschule in Kleinmachnow nicht mehr zu erreichen ist und man hat die Wahl und die Möglichkeit und kriegt Hilfe, eine neue zu gründen. Es ist ein Unterschied, ob das so ist oder ob es einen heiligen Ort gibt, den Tempelberg in Jerusalem. Eine Stelle, an der in besonderer Weise Gott versprochen hat, wenn ihr mich da sucht, dann bin ich bei euch. Dann werdet ihr mich finden, dann will ich euch helfen mit meiner Weisung und meinem Segen. Das Volk Israel erlebt das Exil als äußerste, extreme Gottverlassenheit. Aber das ist eine Täuschung. Gott hat sein Volk nicht verlassen. Gott ist noch bei seinen Menschen. Gott hat es noch im Blick, was mit den Israeliten los ist. Gott nimmt noch Anteil. Und das merken die Israeliten daran, dass Jeremia, dass der Prophet, einen Brief schreibt. Und das, was wir von dem Brief überliefert haben, fängt an mit den wunderbaren Worten: So spricht der Herr Zebaoth, der Gott Israels. Gott lebt noch. Gott nimmt noch Anteil am Geschick seines Volkes. Gott begleitet auch in der Fremde durch sein Wort. Wunderbar. Allein, dass es einen solchen Brief gibt, könnte schon tröstlich wirken. Aber in dem Brief redet Gott seinen Menschen auch freundlich zu. Er ermuntert und tröstet und gibt konkrete Weisungen für das Leben im Exil. Liebe Schwestern und Brüder, das genau ist das, was die Israeliten nicht hören wollten. Den Brief haben sie gerade noch gebraucht. Die träumen davon in Babylonien, dass ihr Zedekia in Jerusalem doch irgendwie den Aufstand schafft. Dass der sich mit den Ägyptern verbündet und dass aus dem militärisch daraus resultierenden Chaos etwas wird, was sie als Freiheit und Zukunft erleben können. Aber Pustekuchen, das passiert nicht. Das hat keinen Sinn und kein Ziel und keine Aussicht auf Erfolg. Und deswegen trifft Gott Weisung und Vorsorge dafür, wie es weitergehen soll. Und das äußert sich wunderbar in dem Satz: Suchet der Stadt Bestes. Seht zu, dass es da, wo ihr jetzt seid, gut geht. Lasst euch da nieder, es wird eine Zeit dauern. Es lohnt sich, Häuser zu bauen. Wir reden von 70 Jahren. Da bleibt man tunlichst nicht in der Baracke oder im Zelt sitzen. Es dauert eine Weile. Es gibt eine Perspektive für eine Rückkehr, ja, das hören die Israeliten auch, aber zunächst mal hören sie ein Menschenalter und zwei bleibt ihr da. Keine Rückkehr in den nächsten Tagen und Wochen. Suchet der Stadt Bestes. Gott will keine Werwölfe, sondern Beter in seinem Volk. Leute, die in Fürbitte ihn anrufen zugunsten der Stadt Babel. Es fällt den Israeliten schwer, solche Gebete auszusprechen. Das nur zu denken, dass sie Gott bitten sollen für die, von denen sie sich doch unterdrückt und geknechtet fühlen, verschleppt in die Fremde, die sie daran hindern, weiterhin geistliche Gemeinschaft in ihrem Volk und ihrem Glauben zu pflegen. Gott will Fürbitte für Babel. Und dann am Ende steht die Verheißung der Rückkehr. Am Ende sagt Gott zu: Frieden. Gott erhört die Gebete seiner Frommen. Gott lässt sich finden, wenn seine Menschen ihn suchen. Aber wann? Leider für die Ohren der damaligen Hörer gibt es ein Datum, das auf den Brief klebt. Leider sagt Gott auch das, wenn für Babel 70 Jahre voll sind. 70 Jahre. 10 Jahre gelten im Altertum auch als Bezeichnung für eine unvorstellbar lange Zeit. Am Anfang der griechischen Literatur gibt es eine wunderbare Geschichte von der Belagerung und Eroberung von Troja. Das dauert 10 Jahre. Das heißt, nicht buchstäblich 10 Jahre, sondern so lang, dass sich kaum noch einer erinnern kann, wie es vor diesem Krieg war. So lange, wie man überhaupt denken kann und noch länger. Unvorstellbar lange Zeit. 40 Jahre dauert nach dem Bericht des Alten Testaments die Wüstenwanderung als Strafe für Zweifel und Murren aus dem Weg von Ägypten ins gelobte Land. 70 Jahre datiert die Rettung und das Heil quasi gefühlt in die Ewigkeit. Das übersteigt unsere Fantasie. Okay, mein Vater ist jetzt 92. Der erinnert sich zurück an einzelne Dinge von vor 70 Jahren. War nicht nur eine schöne Zeit. Es gibt's als Möglichkeit, aber es ist doch die extreme Ausnahme. Wir haben keine Vorstellung, was in 70 Jahren sein wird. Ich persönlich habe keine Möglichkeit der Erinnerung. Ich brauche ein Geschichtsbuch, um festzustellen, was vielleicht überliefert vor 70 Jahren war. Gott macht es lange, so fühlt sich's an, mit seiner Hilfe und seinem Trost und seinem Frieden. Aber es ist festzustellen, er ist dabei. Er bleibt bei seinem Volk. Der Gott, der von Anfang an nicht an bestimmte heilige Orte gewiesen war, der Gott, der von Anfang an seine Menschen aus der Knechtschaft in die Freiheit begleitet hat, der Gott, der beweglich war, der mit den Menschen mitgehen konnte, der kann das immer noch, der begleitet auch auf dem Weg ins Exil. Ich weiß nicht, ob die Babylonier diesen Brief zu Gesicht bekommen haben. Ich möchte beinahe wünschen, besser nicht. Zeigt man Leuten besser nicht die Prognose, 70 Jahre habt ihr noch, dann ist Schluss mit eurer Herrlichkeit. Wer sich sehr mächtig fühlt, wer glaubt, die Weltherrschaft in Händen zu haben, der rechnet ja gerne damit, dass das auch ewig bleibe. Es bleibt nicht ewig, es ist vergänglich. Es ändert sich. Es braucht einen sehr langen Zeitraum damals, bis was anderes passiert, aber am Ende stimmt's. Historisch ziemlich genau, 70 Jahre nach der Wegführung der Israeliten, kommt das Weltreich der Babylonier ans Ende. Nein, man muss es eigentlich anders sagen. Wer hat denn die Fäden in der Hand? Schon von Anfang an dieser Zeit des Exils. Wer hat die Israeliten ins Exil geführt? Der Brief Jeremias nennt ein klares, planendes, vorsehendes, tätiges Subjekt. Und das ist nicht der König der Babylonier. Und es ist nicht dessen militärischer Führer. Und es sind nicht die Mächtigen in Babylonien, sondern das Subjekt des Handelns ist Gott. Gott nutzt sozusagen in diesem extremen Fall der Weltgeschichte die Mächtigen als sein Werkzeug. Wie wird das dem babylonischen Großkönig vorgekommen sein? Ganz ungewohnt. Und deswegen sage ich, es wäre besser gewesen, ihm den Brief nicht zu zeigen. Vielleicht haben sie es auch so gemacht damals. Das erfahren wir nicht. Es könnte Missstimmung hervorrufen bei einem, der denkt, er wäre selbst verantwortlich für sein Handeln. Und der erfährt, ja, er ist verantwortlich dem, der höher steht als er. Es gibt einen Gott, vor dessen Augen sich das Ganze, die ganze Weltgeschichte abspielt. Und dieser Gott ist nicht zu schwach, für die Seinen auch zu sorgen. Und dieser Gott hat die Sachen im Blick und in seiner Hand. Und aus seiner Hand kommt der Friede, den er seinen Menschen geben will. Es strapaziert die Geduld manchmal bis heute so, dass wir denken, es dauert 70 Jahre, bis Gott endlich mal hilft und Frieden schenkt, den ich auch erleben kann. Man denkt so. Unsere Geduld ist ja so eine Sache. Die ist ziemlich überschaubar und begrenzt. Gottes Zusage überschreitet unsere Vorstellungen und unsere Horizonte. Aber der Gott, der sich damals äußert durch den Propheten Jeremia, das ist wirklich bis heute derselbe, mit dem wir es auch zu tun haben. Und genauso wie fürs Gottesvolk damals gilt einiges auch für uns. Wir sind genauso wie die Israeliten in Babel damals in dieser Welt nicht völlig daheim. Der Taunus ist eine wunderbare Gegend, um hier zu leben. Oberursel ist besonders in den letzten Jahrzehnten eine entzückende Stadt geworden. Ich glaube, der letzte Hessentag war so ein Moment, wo nochmal alles schöner wurde. Aber das ist nicht die bleibende, dauerhafte Heimat. Wir sind nicht hier und nur hier zu Hause und gebunden und aufgehoben. Sondern unsere Heimat kommt auch noch wo ganz anders her. Die ist vorgegeben durch den Gott, aus dessen Hand unser Leben kommt. Wir sind in dieser Welt nicht völlig daheim. Das gilt für uns wie für die Israeliten im Exil. Aber wir sollen uns in der Welt womöglich noch besser einbringen und einfügen als die, die nur der Welt leben. Als die, die nicht wissen oder nicht wissen wollen, dass es einen Gott gibt und einen Herrn Christus. Die meinen, das Leben läge allein in menschlicher Hand. Wir sollen gewissermaßen noch bessere Bürger sein, als die, die meinen, sie wären nur Bürger dieser Stadt. Wir können das besonders im Gebet, in der Fürbitte. Wir können das, indem wir bezeugen, dass Gott seinen Segen den Menschen zuwendet. Wir können das, indem wir unseren Glauben erkennen lassen, unsere Verantwortung nicht nur vor den Mitmenschen, sondern noch viel mehr und besonders vor unserem Gott. Wir können das, indem wir merken lassen, dass es hier eine christliche Kirche gibt. Wie machen wir das? Ganz einfach. Ihr macht das, indem ihr zum Gottesdienst geht. Das fällt auf in der Nachbarschaft. Okay, wenn das die unmittelbare Nachbarschaft des Studentenwohnheims ist, da fällt natürlich auch auf, wenn ihr zum Gottesdienst geht. Da würde es fast größeren Mut brauchen, nicht zum Gottesdienst zu gehen, möchte ich mal unterstellen. Aber in normaler Wohnumgebung ist das ja keineswegs selbstverständlich, dass Menschen am Sonntagvormittag ein bestimmtes Gesetzesziel haben. Und wenn ihr besonders nachhelfen wollt, dass es auch wirklich jeder in der Nachbarschaft, der schon die Nase hinter den Gardinen hat, feststellt und weiß, dass ihr jetzt nicht zum Frühshoppen geht, das wissen die Leute sowieso. Aber ganz besonders deutlich machen kann man es, indem man das eigene Gesangbuch zum Gottesdienst mitbringt. Mit so einem Buch in der Hand sich auf den Weg machen, das ist völlig klar erkennbar. Sogar für Leute, die nicht praktisch wissen, wozu man ein Gesangbuch alles brauchen kann. Ihr könnt aber auch die Gesangbücher hier nehmen. Wir stellen die Glocken an, zu Beginn des Gottesdienstes, kurz vorher. So dass man vom Nachbargrundstück noch einigermaßen pünktlich den Weg schaffen könnte. Wir läuten und machen damit deutlich, hier ist jetzt Gottesdienst. Und das wird hier in der Gegend auch noch verstanden. Das ist das Schöne an Oberursel. Die Leute kriegen das mit und manchmal bitten sie einen, wenn sie merken, der ist irgendwie kirchlich unterwegs oder ist Pfarrer oder Pastor oder sowas Ähnliches, manchmal bitten sie einen, beten Sie für mich mit. Ja, mache ich. Zugesagt. Gern. Am schönsten mit zwei Verkehrspolizisten in Reutlingen erlebt. Da hatten wir Gottesdienste in einer alten Kirche mitten in der Stadt und das war zeitlich immer sehr knapp, weil vorher schon Gottesdienst in Stuttgart war und ich kam also gewissermaßen mit rauchenden Reifen davor gefahren und hatte einen Parkplatz direkt neben der Kirche. Und eines Sonntags standen da zwei Uniformierte und wollten mit mir darüber diskutieren, ob ich da auch wirklich parken darf. Ich war von Kopf bis Fuß schwarz angezogen, damals mit weißem Kragen und hatte einen Talar über dem Arm, also die Diskussion ist sehr kurz ausgefallen. Und die geplante Ermahnung und den Ortsverweis haben die sofort umgewandelt in »Beten Sie da bitte auch für uns«. Haben wir natürlich gemacht. Für gesegneten Dienst und gutes, in Gottes Hand geborgenes Leben und für Erkenntnis des Glaubens. Wir haben einen Auftrag. Es ist im Prinzip der gleiche, den die Israeliten damals kriegen. Fürbitte für die Stadt, in der wir leben. Fürbitte für unsere Mitmenschen. Fürbitte für alle, die es brauchen. Und das sind definitiv und ausnahmslos alle. Und wir haben die Zusage Gottes, damals wie heute. Gottes Friede und Gottes Heil bleibt auch uns ganz gewiss. Wie es ausgeht, ist nicht offen und nicht fraglich. Das muss sich nicht erst noch zeigen, das wird sich noch zeigen, wie es ausgeht. Aber wir wissen schon, wir werden Gott finden durch Jesus Christus. Wir werden bei Gott sein in der Kraft seines Heiligen Geistes, weil er bei uns ist, weil er bei seiner Zusage bleibt, dass er uns nicht aus dem Blick lässt und nicht aus der Hand. Alle Tage bis an der Weltende und darüber hinaus in seiner Ewigkeit. Gottes Friede und Gottes Heil bleibt auch uns ganz gewiss. Durch unseren Herrn und Heiland, Jesus Christus. Amen. Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.